Schönen guten Tag. Das letzte Mal in der etwas ausführlicheren Vorbesprechung habe ich ja schon so einen kleinen Abriss gegeben, was uns in der Vorlesung hier erwarten wird. Und heute wollen wir also mit dem ersten richtigen Teil der Vorlesung anfangen. Da geht es im Wesentlichen heute und nächste Woche um Grundlagen, unabhängig von irgendwelchen einzelnen Energiequellen, wie fossile Energiequellen, nukleare oder regenerative, sondern es geht im Wesentlichen um Zusammenhänge, sozioökonomische Zusammenhänge und wie man verschiedene Energieformen erstmal grundsätzlich miteinander vergleichen kann. Und es werden auch sehr viele Begriffe eingeführt, die später noch wichtig werden. So, das sollte funktionieren. Tut es aber nicht. Doch. Das habe ich letztes Mal vergessen zu erzählen. Die Folien stehen online. Einige haben es noch mitbekommen, und zwar auf der Seite linac-world.de. Und dann müssen sie auf Lehre gehen und dann das richtige Semester und dann die richtige Vorlesung. Und dann sind ja die ganzen einzelnen Vorlesungen als PDF-Files und das Login ist Energie, Energie. Alles klein geschrieben. Ja, einfach als Username Energie und Passwort Energie. So, dann habe ich noch eine kleine Liste von Literatur. Also grundsätzlich ist es so, falls Sie die Prüfung machen wollen, dass die Folien mehr als ausreichend sind. Ja? Und Sie müssen auch nicht diese ganzen Folien alle komplett lernen. Das wäre der Overkill, weil das sind insgesamt, glaube ich, 800 Folien. Und ich werde also in diesen Prüfungen auch keine Herleitung zum Beispiel verlangen und auch keine, dass Sie da lange Formeln auswendig lernen, sondern es geht im Wesentlichen eher um Verständnisfragen. Wie ist dieses oder jenes Kraftwerk aufgebaut? Was muss man beachten und solche Dinge? Wenn Sie trotzdem Interesse haben, etwas tiefer in die Materie einzusteigen, dann gibt es eine ganze Reifenliteratur. Das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Inzwischen gibt es da noch viel mehr. Ein sehr schönes Buch, das aber, glaube ich, nicht mehr neu aufgelegt worden ist, ist das Buch Energie von Herrn Heinloth. Man findet es auf jeden Fall noch auf irgendwelchen Bücherseiten gebraucht. Das ist zwar nicht der aktuellste Stand, das ist also, das sind Daten, wie gesagt, bis etwa Ende des letzten Jahrtausends. Aber, und da haben sich natürlich ein paar Sachen geändert, ja. Klar, der globale Energieverbrauch ist hochgegangen, es gab ein paar Verschiebungen bei den verschiedenen Energiequellen. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Buch, um mal so einen Überblick zu bekommen. Der gleiche Herr hat ein zweites Buch geschrieben, die Energiefrage. Das gibt es auch noch zu kaufen, als neues Buch. Und da ist allerdings der Schwerpunkt, geht ein bisschen weg von der reinen Physik, eher so ein bisschen in die, ja, ich will nicht sagen philosophische Fragestellung, ist zu viel gesagt, aber eben auch in die Sache, wie spielt die Wirtschaft eine Rolle und dergleichen. Dann gibt es eben sehr speziellere Bücher, eben zum Beispiel dann nur über Kraftwerkstechnik, erneuerbare Energien, regenerative Energien, was ja das Gleiche ist, aber auch Energieerzeugung und Klimaschutz, Brennstoffzellen und solche Dinge. Wie gesagt, wenn Sie es einfach googeln, dann finden Sie noch mindestens 100 andere Bücher. Ein paar von den Büchern habe ich auch in meinem Büro. Also wenn Sie mal reingucken wollen, dann können Sie auch mal vorbeikommen. So, die Vorlesung heißt ja Physik der Energiegewinnung. Das ist natürlich physikalisch nicht ganz korrekt, denn Energie kann nicht gewonnen werden in dem Sinne, sondern das ist dann eher der umgangssprachliche Name der Energieumwandlung, ja, oder Physik der Energienutzung. Wir haben also irgendwelche Energiequellen, da steckt Energie drin. Bei den fossilen Energien ist es solche die Bindungsenergie der chemischen Bindungen. Bei den nuklearen Energiequellen ist es entsprechend die Bindungsenergie der Kerne. Und bei den regenerativen, wie zum Beispiel Wind und Wasser, ist es im Wesentlichen potenzielle bzw. kinetische Energie, die wir haben, die wir dann irgendwie umwandeln müssen, um sie für uns nutzbar zu machen. In Form von Wärme, elektrischer Energie, oder auch gegebenenfalls mechanische Energie. Das Bild hatte ich schon mal gezeigt gehabt. Es kommen ein paar Bilder heute, die Sie mal gesehen hatten. Die Menschheit verbraucht relativ viel Energie, also verbrauchen im Sinne von wandelt sie um. Und dummerweise sind etwa 75% dieser Energie nicht regenerativ. Das heißt, wenn wir Kohle verbrannt haben, dann ist diese Energie weg, mehr oder weniger unwiderruflich. Und das, was wir an Energie nutzen, das entspricht etwa 16 Milliarden Tonnen Steinkohle. Oder man sagt eben auch Steinkohleeinheiten dazu. Und davon sind ungefähr 75% fossiler Natur. Also Kohle, Öle und Gasen. Und wenn ich das jetzt umrechne in, aufs Jahr, also das ist ja die Jahresmenge, wenn ich es umrechne jetzt auf eine Leistung, ja, das hat einen gewissen Energieinhalt, wir werden gleich sehen, was Kohle so einen Energieinhalt hat. Und wenn ich das jetzt umrechne in eine Leistung, dann verbraucht die Welt im Schnitt permanent 16.000 Gigawatt. Ja. Also nur zum Vergleich, die elektrische Leistung von einem Kernkraftwerk liegt ungefähr bei einem Gigawatt. Und der Weltverbrauch steigt an. Zum Beispiel hier sind ein paar Zahlen, wir sind ein paar Jahre alt, aber das macht nichts, es hat sich inzwischen nicht wesentlich was geändert. Außer 2009, da ging es tatsächlich mal runter weltweit. Das war aber im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Weil dort ist weltweit das Bruttoinlandsprodukt der Welt gefallen, was sich direkt gespiegelt hat in dem Energieverbrauch. Aber so sieht es jetzt eigentlich wieder aus momentan. Wir haben also einen typischen Anstieg Weltverbrauch Energie um typischerweise 2-3% jährlich. Und es gibt so ein paar Länder, die haben da so ein bisschen Ausreißer, zum Beispiel China natürlich. Ja, China hat etwa typischerweise so 7-8% Steigerung des Energieverbrauchs jährlich. Na, allein von 2001 bis 2005 waren es 65% mehr. Und trotzdem ist China pro Person immer noch im unteren Mittelfeld eigentlich eher. Und wir hatten ja gesehen, dass letztes Mal schon, dass China inzwischen zum größten Energieverbraucher der Welt aufgestiegen ist. Zum einen, weil sie einen gewissen Nachholbedarf haben gegenüber den klassischen Industrieländern. Und zum zweiten natürlich ist es einfach die schiere Menge der Leute. Ja, 1,4 Milliarden. Ja, hier sieht man übrigens jetzt diesen Abfall 2009. Ja. Weltweit war es etwa 1% und in den Industrieländern waren es 5,5% weniger Energieverbrauch. Und es ist ziemlich genau das, um was die Wirtschaft auch gesunken ist in diesem Jahr. Ja?
Die prozentualen Angaben, beziehen die sich auf das Vorjahr oder generell auf...
Die beziehen sich jeweils auf das Vorjahr. Ja, hier sieht man, Deutschland hat sogar noch ein bisschen mehr als der Durchschnitt der Industrieländer eingebüßt im Energieverbrauch. Lag auch daran, dass Deutschland einen ziemlich starken Einbruch in der Wirtschaft hatte von über 6%. Ja, also es sind wirklich fast bis auf ein paar Komma-Nachkomma-Stellen die Zahlen, in der die Wirtschaft auch gefallen ist. Und im Jahr danach allerdings sieht man auch, ist es wieder um 4,6% angestiegen, der Energieverbrauch. Und auch das war ungefähr wiederum das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Hier sehen wir nochmal der Primärenergiebedarf. Der Begriff Primärenergie, der wird dann nachher noch erläutert. Das ist vom Prinzip der Energieinhalt vor jeglicher Umwandlung zur Nutzenergie, die wir verwenden können. Also beispielsweise Energieinhalt, der Brennwert von Kohle. Sieht man also, wie es sich entwickelt von 1980 bis etwa heute. Und dann noch eine Prognose, wenn wir keine Energiewende weltweit hätten oder haben würden. Und da sieht man also ganz grob, von 1980 bis zum Jahre 2030 entspricht es also, naja, ungefähr grob eine Verdopplung. Ja, irgendwann sieht man auch hier, so, es wird so ein bisschen abflachen, die Kurve, aber weiter steigen. Und die Prognosen sagen etwa einen steigenden Energiebedarf bis zum Jahre 2050 voraus. Und auch in diesem Zeitraum wird man ungefähr, sagen die Prognosen, dass die höchste Bevölkerung in der Welt haben. Wie hoch das letztendlich steigt, das hat einen relativ großen Fehlerbalken. aus zwei Gründen. Zum einen natürlich wissen wir nicht, wann genau dieses Maximum der Weltbevölkerung auftritt. Das hängt von der Geburtenrate zum Beispiel ab. Wir wissen auch nicht genau, wie hoch es ist. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie die Energieeffizienz in der Zukunft exakt aussehen wird. Ja, aber das ist zumindest mal eine ganz gute Schätzung. Ja, und könnte ich einfach merken, bis zum Jahre 2050 gehen Sie mal von der Verdopplung der Energie aus gegenüber heute. Vielleicht sind es nur 80%, vielleicht sind es 110%. Und wenn wir also keine Energiewende haben, dann sieht man auch, dass die Fossilen zwar prozentual etwas sinken werden, aber trotzdem absolut ansteigen. Und vielleicht haben Sie gerade in den Nachrichten gehört, gestern zumindest habe ich das gehört, da gab es eine Versteigerung in Brasilien von einem großen Ölfeld. Die haben also vor ein paar Jahren ein Ölfeld gefunden vor der Küste Brasiliens, irgendwie, weiß nicht, 5000 Meter Wasser und dann kommt nochmal 1000 Meter Gestein und darunter liegt das Ölfeld. Und da werden also etwa 12 Milliarden Fass Öl vermutet. Also grob etwa 2 Milliarden Tonnen. Hat einen Wert nach heutigen Preisen von ungefähr 2 Billionen Dollar. Und das soll in den nächsten 30 Jahren ausgebeutet werden. Also man findet auch immer wieder mal große Ölfelder. Es wird zwar weniger, aber wie ich schon sagte, meine persönliche Einschätzung, wir fahren auch noch in 50 Jahren mit fossilen Treibstoffen. Zumindest die meisten Leute. Ist nicht ganz ungerechtfertigt zumindest. Ob wir das wollen im Sinne für das Klima, das ist eine andere Frage. Tut mir leid für diese schlechte Qualität, aber besser konnte ich es nicht runterladen. Weiß nicht, ob man das ganz hinten lesen kann. Es ist so, Energie ist ein Riesenmarkt. Ja, wir geben also wirklich weltweit viele Billionen Euro oder Dollar aus für Energie. Auch in Deutschland, man kann ganz grob sagen, 10% des gesamten Bruttoinlandsprodukts ist reine Energiewirtschaft. Also mehrere hundert Milliarden Euro. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir gewisse Infrastruktur brauchen, um diese Energie nutzbar zu machen. Sei es, dass es Fördermöglichkeiten ist, um Erdöl oder Gas zu fördern, Pipelines, Kraftwerke und dergleichen, Stromleitungen. Und das sind jetzt notwendige Investitionen, die aufgelistet wurden in einer Studie von der OECD und von der Internationalen Energieagentur bis im Jahre 2030 weltweit. Und das sind schon erkleckliche Summen. Für die Stromproduktion werden ungefähr 13,6 Billionen Dollar benötigt weltweit, um die neue Kraftwerke zu bauen und entsprechend auch die Netze aufrechtzuerhalten. Für die Ölförderung sind es 6,3 Billionen, für Gas 5,5 Billionen und der Rest, immerhin, das ist ein kleiner Balken, aber das sind immerhin 700 Milliarden Dollar, ist für Kohle und dann noch was für die Biomasse. Also da steckt viel Geld drin. Wenn wir fossile Energieträger verfeuern, dann wird dabei CO2 frei, wie wir wissen. Und zwar von der Masse her wesentlich mehr, als die Kohle an Masse hatte natürlich. Und wenn wir jetzt praktisch diese Kurve, die wir vorhin gesehen hatten, der Energieverbrauch ohne die Energiewende umrechnen in CO2-Ausstoß pro Jahr, dann sieht es so aus. Aufgeschlüsselt nach verschiedenen Ländern. Und dann sehen wir also, die Kurve sieht im Prinzip genauso aus. Ja? Also der Anstieg ist ja ähnlich. Klar, wenn ich 1 Milliarde Tonne Kohle heute oder in 30 Jahren verbrenne, kommt das gleiche CO2 natürlich raus. Das heißt, hier ist im Wesentlichen der Anstieg der fossilen Energieträger steckt da drin. Und wir haben momentan sowas wie in der Größenordnung 30 Milliarden Tonnen CO2, die wir emittieren jährlich. Und es wird also ansteigen bis im Jahre 2030 auf ein bisschen über 35 Milliarden. Und entsprechend, wenn es so weiter ginge, das ist die Frage, das kann man auch noch nicht sagen. Für bis im Jahr 2050, dann wären wir irgendwo bei 40, 45 Milliarden Tonnen jährlich. Jetzt gibt es diese ganzen schönen Protokolle wie Kyoto-Protokoll, bei dem Länder sich verpflichtet haben, bestimmte Grenzen einzuhalten, beziehungsweise auch bestimmte Werte wieder zurückzufallen, Ja, Deutschland hat zum Beispiel sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß im Jahre 2020 ungefähr so weit zurückzufahren, wie er dem Jahre 1990 entsprach. Das klappt gar nicht mal so schlecht, sage ich mal, in Deutschland. Also werden es vielleicht nicht ganz schaffen, aber ziemlich nah dran, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Andere Länder dagegen dürfen sogar nach diesem Protokoll weiter ansteigen, weil sie einen gewissen Nachholbedarf hatten. Zum Beispiel gerade die südeuropäischen Länder oder auch viele Entwicklungsschwellenländer dürfen also wesentlich mehr CO2 ausstoßen in Zukunft als 1990, trotz dieses Protokolls. Es gibt aber auch tatsächlich Länder, die machen da gar nicht mit. Ja? Speziell einige große. Sie kennen Diskussionen aus den Nachrichten über den Klimawandel. Und jetzt ist es so, wenn wir eine Energiewende haben wollen, dann kostet es Geld. Das sehen wir jetzt schon an unserer Energieumlage, also die erneuerbare Energienumlage, die im nächsten Jahr 24 Milliarden Euro betragen wird. Für unser relativ kleines Land. Und zusätzlich allerdings müsste die ganze Welt ja eigentlich was tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, weil das, was wir in Deutschland einsparen, das wird, wie gesagt, in China in 2 Wochen wieder wettgemacht. Ja. Die Musik spielt also nicht in Deutschland, spielt woanders. Wir können höchstens argumentieren, wir sehen einen Vorreiter und zeigen, dass es auch so geht. Ja. Und es ist auf jeden Fall Geld in die Hand zu nehmen, um diesem Klimawandel, sofern es ihn denn gibt, das wollen wir noch klären, entgegenzuwirken. Eben zum Beispiel durch bessere Dämmung, die auch erstmal Geld kostet, durch effizientere Fahrzeuge, die dicken kosten natürlich auch Geld, durch einen erhöhten Anteil an regenerativen Energiequellen, bessere Energieeffizienz und so weiter. Und da gibt es also eine Studie, die sagt, das kostet 270 Milliarden Euro pro Jahr. Weltweit. Das ist eine ziemlich große Zahl. Das entspricht ungefähr 1% des Inlandsprodukts der Welt. So. Jetzt sagt die Studie aber auch, wenn wir nichts tun, das heißt, wenn wir diese Kurve weiter für den Energieverbrauch weiterverfolgen, eben ohne diese Energiewende, dann müssen wir in Zukunft wesentlich mehr Geld aufbringen, und zwar vor allen Dingen, um die Schäden im Griff zu halten durch den Klimawandel. Beispielsweise durch größere Dürren, zum Beispiel in gewissen Gebieten, oder durch stärkere Starkregenfälle, durch erhöhten Meeresspiegel und Deichbau und alles, was dazugehört. Und die Studie sagt dann, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts dann 20% jährlich benötigt werden. Sind 5,5 Billionen Euro nach heutiger Wirtschaftskraft im Jahr. So, dann können Sie sich vorstellen, dass man sich fragen kann, wo soll dieses Geld herkommen? Ja, oder anders ausgedrückt, Sie verdienen 10 Euro und dann geben Sie erstmal 2 Euro dafür aus, dass die Schäden vom Klimawandel im Griff bekommen werden. Das sind aber jetzt ein paar Nachrichten, ein paar relativ aktuelle, manche sind schon ein Jahr alt oder zwei, aber das ist eigentlich egal, weil es ist aktueller denn je eigentlich. Ja? Das war jetzt 2010, da ging es, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, um eine Hartz-IV-Erhöhung, um 5 Euro oder sowas. Ja? Da wurde rumgestritten um 1 Euro, mehr oder weniger, wochenlang, monatelang. Irgendwann hat man sich geeinigt, dass also die Leute 5 Euro mehr im Monat bekommen. Und im Jahr darauf ist die EEG-Umlage von 2,05 auf 3,5 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Und jetzt kann man relativ leicht ausrechnen, was so ein durchschnittlicher Geringverdienerhaushalt an Strom verbraucht. Und da kam halt raus, dass das genau dieser Erhöhung entspricht. Ja. Dieses EEG oder Erneuerbare Energiengesetz soll ja erneuerbare Energien fördern. Und zwar nicht nur Solarenergie oder Windenergie, sondern auch andere Energieformen, also beispielsweise Biogas oder Biomasse. Und entsprechend nach Anlagengröße und Art des Energieträgers gibt es verschiedene Vergütungssätze, die auch noch variieren mit der Zeit der Inbetriebnahme und dann für eine gewisse Zeit garantiert werden. Ja? Also bei Wind- und Solarenergie ist es eben so, die Preise, die Vergütung pro Kilowattstunde, die galt bei der Inbetriebnahme dieser Anlage, ist für 20 Jahre garantiert. So, das sind viele Leute, die sowas investieren, eine gewisse Planungssicherheit. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn diese Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird, dann sind die Netzbetreiber verpflichtet, diese Energiemenge aufzunehmen und zu verteilen. Und dieses Geld, diese Differenz zwischen dem Wert oder zwischen dem Betrag, der gezahlt wird für die Einspeisung, der der Besitzer des Windrades oder der Solaranlage bekommt, und dem Börsenpreis, das muss die Allgemeinheit tragen. Ich sage mal Anführungszeichen die Allgemeinheit. Also im Wesentlichen wir und Industriefirmen, aber nicht alle eben. Und zum einen, dieser Betrag, der hat sich eben sehr stark erhöht in den letzten Jahren, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass eben sehr viele Anlagen gebaut worden sind, weil es eben auch durchaus attraktiv war, mit einer relativ guten Rendite, zumindest mehr als heute auf dem Tagesgeldkonto. Und zum Zweiten, weil der Börsenpreis gesunken ist und dadurch die Differenz größer geworden ist. Und so sieht man dann hier die Vergütung, wie sie in den letzten Jahren angestiegen ist. Ja, 2012 waren es 14 Milliarden Euro, dann letztes Jahr oder dieses Jahr 19 Milliarden, und nächstes Jahr werden es 24 Milliarden sein. Und 2012 war es bereits so, dass der größte Teil der Einspeisevergütung von der Solarenergie erbracht wurde, die in dem Jahr aber nur 3% der Stromproduktion erwirtschaftet hat. Und das Problem ist auch jetzt natürlich nicht nur die neuen Anlagen, das Problem ist auch die Altanlagen, die teilweise jetzt sehr hohe Vergütungssätze haben. Also es gibt noch Anlagen, die laufen jetzt noch so 5 bis 7 Jahre und die haben teilweise Vergütungssätze nahe an 50 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn wir jetzt alles schon ausrechnen, allein die Anlagen, die bis 2010 gebaut worden sind, wenn man die jetzt in die Zukunft rechnet bis im Jahre 2020, dann sind es allein schon 77 Milliarden, die noch auf uns zukommen. Plus alle neuen Anlagen natürlich. So, wo kommt eigentlich der Begriff Energie her? Also, Energie kommt aus dem Griechischen und es hieß früher Energon. Und bedeutet so viel innere Arbeit. Ja, innere Arbeit gibt es auch in der Physik, aber das war bei den Griechen nicht physikalisch gemeint, sondern eher philosophisch im Sinne von der innere Antrieb. In der Physik ist die Energie eine fundamentale Größe. Sie kann zwar umgewandelt werden in, ich sag mal, beinahe alle Energieformen, das stimmt nicht ganz. Ich kann zum Beispiel Energie nicht vollständig Wärmeenergie nicht vollständig in andere Energieformen umwandeln, sondern nur zu einem gewissen Grade. Das hängt mit der Thermodynamik zusammen. Aber ich kann zum Beispiel elektrische Energie in alle Energieformen umwandeln, ja, indem ich damit heize. Ich kann auch chemische Energie wieder daraus erzeugen. Theoretisch könnte ich sogar nukleare Energie damit erzeugen, indem ich wieder Kerne zusammenbringe nach der Spaltung. Aber Energie kann grundsätzlich nicht erzeugt oder vernichtet werden. Ja. Es gibt halt einen Satz der Energieerhaltung, da gibt es das Noether-Theorem, das eben sagt, wenn es in der Natur eine Symmetrie gibt, das heißt irgendeine Invarianz, dann führt es zu einer Erhaltungsgröße. Und bei der Energie ist es eben die Symmetrie der Natur gegenüber der Zeit. Das heißt, wenn die Naturgesetze zeitlich invariant sind, sie gelten also gestern, heute und morgen, dann führt es zur Energieerhaltung. Und die Einheit, die wir in der Physik verwenden, ist das Joule. Ja, also ein Newtonmeter oder ein Kilogramm Quadratmeter pro Sekunde Quadrat. Wir werden aber allerdings noch viele andere Energieeinheiten noch kennenlernen, auch heute vor allen Dingen, weil das Joule ist die Grundeinheit in der Physik für die Energie. Allerdings nicht immer eine praktische Einheit. Ja, also wenn ich jetzt mit chemischen Reaktionen rechne und will es auf ein Molekül mehr betrachten, dann ist Joule eine sehr, sehr große Einheit, ja? Weil dann käme sowas raus wie 10 hoch minus 18 Joule als Energieumsatz. Und da rechnen wir dann eher mit Elektronenvolt zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt den Weltenergiebedarf anschaue, dann hat man halt sehr große Joule-Werte. Deswegen nimmt man da spezielle Zehnerpotenzen wie Exa oder Peta vorne dran. Ja, und hier sind mal so ein paar gebräuchliche Energieeinheiten dargestellt. Das Joule, Elektronenvolt, die Kalorie, die es offiziell gar nicht mehr gibt, aber auf den Nahrungsmitteln zumindest gibt es die noch. Kilowattstunde und Kilogramm Steinkohleeinheiten. Also die müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, die Tabelle, aber vielleicht so ein Gefühl zumindest entwickeln, wie die Größenverhältnisse sind. Also es ist so zu lesen, es ist immer, dass, wenn Sie die Joule-Spalte haben, dann ist klar, ein Joule ist ein Joule. Und entsprechend ist ein Elektronenvolt eben 1,6 mal 10 und minus 19 Joule. Und der Zusammenhang zwischen Joule und Kalorie ist 4,815. Das kennen Sie vielleicht aus irgendeinem Praktikumsversuch, aus einem Anfängerpraktikum. Das ist gerade die Energiemenge in Joule, diese 4,815, die ich brauche, um 1 Gramm Wasser unter normalen Bedingungen von 14,5 auf 15,5 Grad zu erwärmen. Ja? Und das ist dann eben eine Kalorie. Kilowattstunden ist auch klar, ja, das ist einfach, Sie nehmen eine Leistung von einem Kilowatt und die Zeit, eine Stunde sind 3600 Sekunden, also 1000 mal 3600 kommt also 3,6 Millionen raus, Joule, also 3,6 Megajoule. Und Kilogramm Steinkohleeinheit sind 30 Megajoule Energie oder entsprechend 8,5 Kilowattstunden. Ja, und das ist so eine Zahl, die sollten Sie sich merken. Ein Kilogramm Kohle enthält ungefähr 8 bis 9 Kilowattstunden Energie. Ja. Bei Benzinen und Ölen ist es ein bisschen höher. Da liegt es so im Bereich um 11 rum. Ja, ist der Energieinhalt einfach etwas höher. Und da sieht man, oder der große Vorteil von den fossilen Energieträgern ist diese sehr hohe Speicherdichte. Oder Energiedichte. Ja, also 10 Kilowattstunden auf 1 Liter, das ist schon bis auf die nuklearen Energiequellen unerreicht irgendwo anders. Ja. Wenn Sie das mal vergleichen mit Akkus, ja, ein Akku, der eine Kilowattstunde speichern kann, ist schon relativ schwer. Ja, also ich habe letztes Mal also Bilder gezeigt von diesen Solarakkusystemen für zu Hause, wo man dann sowas wie 5 oder 6 Kilowattstunden speichern kann. Das wären hier vom Volumen, okay, das ist natürlich thermische Energie, das ist ganz fair dann, ja, da müssen Sie noch einen Faktor 3 mit einrechnen. Aber wenn Sie rein vom Energieinhalt 5 Kilowattstunden nehmen, dann ist es ein halber Liter Öl ungefähr. Ja, und wenn Sie es mit dem Akku speichern wollen, zumindest die elektrische Energie, dann brauchen Sie sowas wie 200 bis 300 Kilogramm Lithium-Akkus. So, jetzt habe ich schon gesagt, das Joule ist zwar die Grundeinheit, aber nicht immer eine praktische Einheit, gerade wenn es eben um größere Verbräuche geht. Und deswegen führt man zum Beispiel das Petajoule ein, das sind 10 hoch 15 Joule. Und ein Petajoule sind 280 Millionen Kilowattstunden, ja, das kann man einfach mit der Tabelle einfach ganz einfach ausrechnen, entspricht 33.000 Tonnen Steinkohleeinheiten. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir einen Verbrauch von 14.500 Petajoule. Und wenn man jetzt noch größere, also für die ganze Welt und Europa das betrachtet, dann nimmt man Exajoule, 10 hoch 18. Ja, das heißt, Deutschland verbraucht 14,5 Exajoule und der Weltenergieverbrauch ist ungefähr 500 Exajoule. Ja. Das kann gut sein, da sind schon ein paar, manchmal noch ein Fehler drin.
Gut, das ist doch eine andere Zahl, weil die Kalorien und Joule, da hatten Sie 4,815 gesagt.
Ja.
4,185.
4, habe ich 4,815 gesagt? Entschuldigung, 4, nee, die Zahl stimmt da. 4,185. Ja. So, diese Energie hier für den Weltenergieverbrauch, ja, das sind also wieder diese 16 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten, das ist die Primärenergie. Ja? Also nochmal, das heißt nicht, dass wir 16,5 Milliarden Tonnen Steinkohle verbrennen, sondern es entspricht nur die Energie, die wir sozusagen vor jeder Umwandlung zur Verfügung haben, entspricht dem Brennwert von 16,5 Milliarden Tonnen Steinkohle. So, Sie kennen den Zusammenhang, weiß nicht, welches Messer sind Sie denn alle? So, fünftes, die meisten? Okay, dann haben Sie wahrscheinlich schon Kernphysik, so Sachen relativ gehört. Okay, also Sie wissen, es gibt einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Masse und Energie. Und die Formel sieht relativ harmlos aus, ja? Aber wenn man dann Zahlen einsetzt für makroskopische Massen, dann kommt man zu sehr hohen Energiewerten. Ja, also es gibt dieses Buch von Dan Brown, wie heißt es? Ist das Illuminati?
Mit dem Zerfluss?
Ja, genau, mit der Antimaterie. Da, wo irgendwie ein paar Gramm Antimaterie da eine Rolle spielen. Ja? Also es ist zwar richtig in dem Buch, dass natürlich ein paar Gramm Antimaterie sehr unangenehm sein können. Da würde ich auch einen gehörigen Abstand dazu haben wollen. Aber es ist natürlich vollkommen absurd, solche Antimaterie-Mengen herstellen zu wollen, zumindest mit unserer momentanen Technik. Denn der Energieinhalt ist also wirklich sehr hoch. Ja? Also wenn ich jetzt eine Kilogramm Materie nehmen würde und könnte sie komplett in eine andere Energieform umwandeln oder eben 500 Gramm Antimaterie, 500 Gramm Materie nehme und die dann zerstrahlen lasse, dann kann ich eben ausrechnen, dass da sowas drin steckt wie 25 Milliarden Kilowattstunden. Ja, also schon eine ganze Menge. Und es entspricht dem Energiebedarf Deutschlands in 2 Tagen. Ja, also das heißt, wir bräuchten nur 170 Kilogramm Masse zu zerstrahlen für ganz Deutschland für ein Jahr. Das wäre super natürlich. Ja. Und dann habe ich noch hier die Informationen, die brauchen wir später noch. Wenn ich Energie umwandle und es spielt Bindungsenergie eine Rolle. Also bei der Verbrennung von chemischen Stoffen, wie zum Beispiel Kohle oder Öl, oder auch bei der Spaltung von Kernen oder auch bei der Fusion, ist die Bindungsenergie vor und nachher verschieden. Und diese Bindungsenergiedifferenz, die wird frei. Ja? Und typischerweise ist die Bindungsenergie von Kernen liegt im MeV-Bereich, beziehungsweise von pro Nukleon für ein Kernteilchen. Und das bezogen auf Massen im GeV-Bereich. Ja? Proton hat also knapp ein GeV als Energie. Das heißt, etwa ein Promille, die Bindungsenergie macht ungefähr ein Promille aus im Vergleich zur Gesamtenergie in Form von Masse. Bei atomaren Übergängen ist es eher Elektronenvolt im Vergleich zu auch GeV, weil im Atom ist ja auch der Kern drin, mit drin als Hauptmasse. Das heißt, hier sprechen wir nur von einem Milliardstel etwa. Ja. Und deswegen wird bei der Verbrennung von Kohle auch wesentlich weniger Energie frei als bei der Spaltung von einem Kilogramm Uran. Ja, das ist der wesentliche Grund, dass die Bindungsenergie vom Kern viel höher ist. So, jetzt gibt es verschiedenste Erscheinungsformen der Energien. Natürlich gibt es die Arbeit, ganz allgemein erstmal. Wärme kann sehr angenehm sein. Wenn wir mal sehen, dass Wärmeleiter keine wirklich gute Energieform ist, außer man sitzt drin. Ja. Es gibt die mechanische Bewegungsenergie. Die kann natürlich verschiedene Formen haben. Das kann Rotationsenergie sein, aber auch Translationsenergie. Dann haben wir die mechanische Ruheenergie oder auch potentielle Energie. Das ist zum Beispiel wichtig bei Kraftwerken, bei denen Wasser auf ein höheres Niveau gepumpt wird zum Beispiel, gezielt. Das sind Pumpspeicherkraftwerke, also potenzielle Energie gespeichert, die dann durch Ablassen des Wassers wieder umgewandelt wird in kinetische Energie und dann letztendlich in Rotationsenergie und dann in elektrische Energie. Dann haben wir elektrische Ströme und Ladungen, da steckt Energie drin unter Umständen. Und das ist so ziemlich die beste Energieform, die es gibt. Ja. Weil die kann ich umwandeln für meine Zwecke mit nahezu 100% Wirkungsgrad. Dann hat die elektromagnetische Strahlung auch Energie. Ja? Darauf basiert letztendlich die Photovoltaik und Photothermik. Und wir haben entsprechend die chemische und die nukleare Energie in Form von Bindungsenergie. Und das Problem ist eben jetzt die Nutzbarmachung der Energie. A, wie kann ich jetzt verschiedene Energieformen miteinander umwandeln? Und B, wie kann ich jetzt zum Beispiel aus Wärme mechanische Energie machen? Und die verschiedenen Energieformen, die besitzen eine verschiedene Wertigkeit. Das ist ein bisschen schwammiger Begriff, ja. Das ist also kein strenger Begriff im Sinne, der hat einen Zahlenwert, den man irgendwie festmachen kann auf einer Nachkommastelle. Sondern hier sagt man einfach, die Wertigkeit kann hoch, mittel oder niedrig sein. Ja. Und jetzt wollen wir einfach mal für die paar Energieformen uns anschauen. Klar, Arbeit ist, das kennen Sie ja aus der ersten Vorlesung noch, Arbeit ist einfach das Integral über die Kraft entlang des Weges. Dann haben Sie die Wärme, die man tendenziell mit Q bezeichnet in den meisten Formeln. Das ist im Endeffekt der Energieinhalt der ungeordneten Bewegung von Atomen und Molekülen. Und da nimmt man ganz gerne das Joule, die Kalorie und die Kilowattstunde entsprechend. Und Sie haben nicht nur die reine Translationsenergie der Atome und Moleküle, sondern Moleküle können auch noch vibrieren unter Umständen oder rotieren. Und auch das trägt zum Energieinhalt bei. Und jeder Freiheitsgrad trägt eben mit 0,5 mal kT pro Molekül bei. Ja, Wärme gibt es überall. Ja, also wenn Sie irgendeine Energieform in eine andere umwandeln, entsteht immer Wärme. Es gibt zwar ideale Prozesse, bei denen auch keine Wärme entstehen sollte. Also wenn ich zum Beispiel einen Akku auflade, sollte ja keine Wärme entstehen. Da fließt die Ladung rein und dann ist er da drin. Aber wenn Sie aufs Netzteil fassen, dann merken Sie, da wird es warm. Also selbst da ist es nicht verlustfrei. Es wird also wärmefrei und das ist dann schon ärgerlich, weil die Wärme, wenn Sie nicht den Akku zum Mitheizen verwenden, ist verloren. Und deswegen ist die Wertigkeit niedrig. Und wir werden auch dann noch sehen, im Rahmen der Vorlesung, auch im ersten Teil dann, wo es um fossile Energieträger geht, bei denen in den allermeisten Fällen zunächst einmal Wärme erzeugt wird aus der Bindungsenergie von Kohle und Öl und Gas. Wie man aus dieser Wärme dann für uns weitere nutzbare Energie erzeugen kann im Sinne von Strom oder mechanischer Arbeit. Und da werden wir eben sehen, dass man das nur zu einem gewissen Teil machen kann. Dann haben wir die mechanische Bewegungsenergie. Die ist wichtig für Wind- und Wasserkraft. Ja, weil im Wind steckt kinetische Energie drin. Und das muss umgewandelt werden in mechanische Energie, und zwar in Rotationsenergie. Und dann mit Hilfe eines Generators eben elektrischen Strom zu produzieren. Bei der Wasserkraft ist es auch grundsätzlich immer so, dass wir kinetische Energie in dem Wasser haben und müssen das irgendwie mit Hilfe von Wasserturbinen in Rotationsenergie umwandeln und dann entsprechend daraus elektrische Energie gewinnen. Und die Formel kennen Sie auch, aber natürlich die Energie für die Translation und für die Rotation. Und die Wertigkeit dieser Energie, die ist so mittelmäßig bis hoch, also deutlich besser als Wärme. Denn ich kann diese Rotationsenergie zu einem sehr hohen Prozentsatz umwandeln in sogar höherwertige Energieformen noch oder in andere Energieformen. In Wärme ja sowieso. Ich kann jede Energieform in Wärme umwandeln. Und hier kann ich eben zum Beispiel elektrische Energie erzeugen oder auch im Prinzip wieder chemische Energie. Und wenn ich aus Translation und Rotation elektrische Energie erzeuge, geht es auch mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Also moderne Generatoren haben Wirkungsgrad von deutlich über 95%, zumindest in den Kraftwerken. Dann gibt es die mechanische Ruheenergie oder potenzielle Energie. Und da gibt es natürlich viele Formen. Ja. Sie kennen das mit der Feder, ein halb kx². Was für uns wichtig ist, natürlich potenzielle Energie von Wasser zum Beispiel. Eben wie ich sagte, wenn man Wasser auf ein höheres Niveau pumpt. Und da ist eben die Energie gerade eben M mal G mal H natürlich. Ja. Und auch hier ist die Wertigkeit hoch, mittel bis hoch, weil man natürlich entsprechend mit einem sehr guten Wirkungsgrad diese potenzielle Energie umwandeln kann, erstmal in kinetische Energie, indem man das Wasser einfach runterlaufen lässt und die Umwandlung dann in Rotationsenergie bzw. in elektrische Energie ist eben auch sehr hoch. Dann haben wir die Energie der elektromagnetischen Strahlung. Wir wissen also, wenn wir ein Strahlungsfeld haben, dann besteht es klassisch natürlich aus Wellen, aber man kann es auch als Photonen betrachten, wobei jedes Photon eben die Energie H mal Nü trägt. Der Nachteil ist, es ist sehr schlecht zu speichern. Ja, also man kann es eigentlich gar nicht speichern. Wenn Sie das Licht ausmachen, ist es dunkel. Ja. Trotzdem ist die Wertigkeit gar nicht so schlecht, weil man kann, sage ich mal, mit relativ einfachen Mitteln diese Energie nutzbar machen. Ja. Also Solarzellen sind ja kein Hightech, will ich mal sagen. Also sie sind schon Hightech, weil natürlich müssen die sehr rein sein, aber inzwischen können es auch die Chinesen fast perfekt. Ja. Und Photothermik zum Beispiel ist auch so, dass man also sehr guten Wirkungsgrad inzwischen erreicht, um Wärme quasi für den Hausgebrauch einzufangen. Dann haben wir den elektrischen Strom, ja, und der wird uns natürlich sehr stark hier beschäftigen, hauptsächlich eigentlich, also zumindest mehr als die Hälfte der Vorlesung insgesamt, weil eben doch die meisten Energiequellen, die verschiedenartigen Energiequellen letztendlich darauf hinzielen, Strom zu produzieren. Und da ist es so, wir haben natürlich irgendwie eine Spannung, wir haben Strom und entsprechend, ist, wenn man das mit der Zeit multipliziert, dann hat man die Energie in dieser Zeit. Das Problem bei der Sache ist, es ist schlecht zu speichern. Und natürlich, man kann es speichern, natürlich, es gibt Batterien, es gibt Akkus, aber es ist trotzdem schlecht zu speichern. Ja. Das Problem bei der Sache ist eben, es gibt, ich müsste jetzt noch mal recherchieren, aber bis vor wenigen Jahren gab es im Endeffekt praktisch keinen Akku, der mehr Energie gespeichert hat im Laufe seiner Lebensdauer, als er für die Produktion gebraucht hat. Und das werde ich Ihnen auch noch mal öfters mal sagen. Sie müssen immer die Globalbilanzen betrachten. Es macht also keinen Sinn, irgendwas ganz Tolles zu erfinden, was dann aber so viel Energie braucht, dass es in der Summe ein Minusspiel ist. Und Globalbilanzen werden oft oder gerne vernachlässigt, ja, weil man sich immer bestimmte Punkte rauspickt, die einem gefallen. Das werden wir auch sehen beispielsweise bei Biodiesel. Da wird es nämlich so sein, dass man, wenn Sie eine Tonne Biodiesel erzeugt haben, dann müssen Sie erstmal Energie reinstecken, um den Biodiesel zu produzieren natürlich. Und dieser Wert liegt bei tendenziell etwa der Hälfte des Biodiesels. Schon mal. Und da wird dann auch dieser wichtige Begriff eine Rolle spielen, nämlich der Energieeindefaktor. Also, wie dem auch sei, wir haben natürlich für unsere Verhältnisse gute Akkus inzwischen, ja, die also auch eine relativ hohe Speicherkapazität haben. Aber wenn ich größere Mengen Energie speichern möchte, dann brauche ich entsprechend auch große Volumina und große Massen, um diese elektrische Energie zu speichern. Und ich muss sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und die haben eine begrenzte Lebensdauer. Dafür, die Wertigkeit ist sehr hoch. Ja, das ist die Energieform mit der höchsten Wertigkeit. Dann haben Sie die chemische Energie in Form von eben Bindungsenergie. Und wenn Sie, auch hier gibt es diesen Massendefekt. Ja, also letztendlich ist es so, wenn Ihre Ausgangsstoffe eine höhere Bindungsenergie haben als die, eine niedrigere Bindungsenergie haben als die Endprodukte, dann wird eben diese Energie frei. Und die wird letztendlich frei in Form von einem Massendefekt. Das heißt, ein Teil der Masse wird umgewandelt in Energie, in Wärme zum Beispiel. Und wenn Sie jetzt ganz exakt messen könnten, würden genau 1 Kilogramm Kohle und Sauerstoff zusammen verbrennen, dann würde das CO2 und das Wasser, was da rauskommt, nicht exakt 1,0000 Kilogramm wiegen, sondern ein ganz klein bisschen weniger. Nämlich ungefähr 1 Milliardstel weniger. Und dieses Milliardstel ist in Wärme umgewandelt worden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Kohlenstoff oxidieren, was ja die Grundreaktion ist bei der Kohleverbrennung, mit Sauerstoff, dann kommt eben CO2 raus und 4,2 Elektronenvolt. Und jetzt kann man auch eben sehr, sehr gut abschätzen, wie viel Energie halt in dem Kilo Kohle drinsteckt. Ja? Unter der Annahme, dass wir jetzt reinen Kohlenstoff hätten, dann kann man ja ausrechnen mit der Atommasse 12, dass da 5 mal 10 auf 25 Atome drinstecken in dem Kilogramm. Ja, und dann muss man das nur noch multiplizieren mit dem 4,2. Und dann kommt man eben auf diesen Elektronenvoltwert hier. Und wenn ich das jetzt noch multipliziere mit 1,6 mal 10 in minus 19, dann bekomme ich den Wert in Joule. Ja, das sind also 34 Megajoule, die frei werden, wenn ich 1 Kilogramm Kohle verbrenne. Oder Kohlenstoff zumindest. Und das entspricht 9,4 Kilowattstunden. Ja, also diesen Wert einfach durch 3,6 mal 10 hoch 6 teilen. Ja, und tatsächlich entspricht Steinkohle 8,5 Kilowattstunden, also ungefähr 10% weniger. Das liegt einfach daran, dass Kohle kein reiner Kohlenstoff ist, sondern da ist Wasser noch ein bisschen dabei und da ist Schwefel dabei und solche Dinge, die ihn nicht wirklich verbrennen, beziehungsweise wo weniger Brennwert enthalten ist. Aber das hier ist entsprechend eine Normkohle, die wurde mal definiert. So wie es verschiedene Sorten Öl gibt, ja, brennt, wie die alle heißen, diese ganzen Sorten da. Und so gibt es auch eine Normkohle, die genau diesen Brennwert her hat. Und wenn man diese Kohle hat, dann entspricht es einem Kilogramm Steinkohleeinheiten. Und die chemische Energie ganz allgemein hat den großen Vorteil, dass sie A, gut zu speichern ist. Ja, ich meine, ich kann sie im Autotank speichern. Wenn ich da einen 80 Liter Tank habe, dann stecken da 1000 Kilowattstunden drin an chemischer Energie. Und wenn ich das umwandle und habe ein Drittel Wirkungsgrad, dann stecken immer noch 300 Kilowatt mechanische Arbeit drin, die ich verwenden kann. Mit einem sehr begrenzten Volumen und Masse. Die Wertigkeit ist aber nur Mittel, weil ich muss es ja irgendwie umwandeln, die chemische Energie. Also wenn ich es jetzt verbrenne und heize mit meinem Raum, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich jetzt daraus Strom produzieren möchte, ja, dann muss ich eben über thermodynamische Prozesse gehen, bei denen ich typischerweise mal ganz grob 2/3 verliere als Abwärme. So, und dann kommen wir noch zum Schluss zu den nuklearen Energien. Sie kennen die Kernmaterie. Und ich vermute, Sie kennen auch die Formel da. Ne, ist die Bethe-Weizsäcker-Formel. Beziehungsweise Weizsäckerische Massenformel. Und die Idee, die hinter dieser Formel ist, relativ einfach. Die geht von einem ganz, ganz simplen Modell der Kernmaterie aus, in Analogie zu einem Flüssigkeitstropfen. Ja, also wenn wir Wasser betrachten zum Beispiel, Wasser hat folgende Eigenschaften. Nämlich A, eine Kurzreichweitigkeit der Bindungskräfte. Ja, das sind Dipolkräfte, die da wirken im Wasser, also zwischen den Wassermolekülen. Und die haben eine sehr kurze Reichweite. Da gibt es dieses Lennard-Jones-Potenzial, es geht mit 1 durch R hoch 6 und plus 1 durch R hoch 12 runter. Das heißt, es fällt sehr schnell ab. Und das hat zur Folge, dass praktisch nur direkt benachbarte Wassermoleküle miteinander wechselwirken. Und die übernächsten schon nicht mehr. Und deswegen nimmt die Gesamtbindungsenergie in den Wassertropfen zu, linear mit der Anzahl der Moleküle da drin und nicht quadratisch. Das wäre der Fall, wenn es eine langreichweitige Kraft wäre, weil dann jeder mit jedem wechselwirken würde. Oder anders ausgedrückt, die Bindungsenergie pro Molekül ist konstant, unabhängig von der Größe des Tropfens. So, die Wassermoleküle, die am Rand sitzen, denen fehlen natürlich die Bindungspartner. Das heißt, sie kriegen eine Kraftwirkung nach innen und das ist letztendlich die Oberflächenspannung. So, und die gleiche Idee steckt eben jetzt auch da hinten, hinter diesem Weizsäckerischen Tröpfchenmodell. Es gibt einmal einen sogenannten Volumenterm. Das heißt, die Bindungsenergie von einem Kern ist proportional zur Massenzahl des Kerns. Das gilt aber streng genug nur für einen unendlich großen Kern. Und Oberflächeneffekte. So, wenn ich jetzt Oberflächeneffekte habe, das heißt, es gibt Nukleonen, die nicht komplett gebunden sind, denen fehlt also Bindungspartner, dann haben die natürlich eine geringere Bindungsenergie als die, die weiter innen drin sitzen. Und deswegen steht hier ein Minus, das die Bindungsenergie absenkt, und es steht ein A hoch 2/3, und da steht im Endeffekt die Oberfläche drin, ja? Weil, wenn man von Kugeln ausgeht, ist der Radius proportional zu a hoch ein Drittel. Ja? Und das Quadrat ist eben die Oberfläche, ja, r Quadrat. Und dann haben wir noch Protonen da drin, die gleichnamig geladen sind, die sich also mit der Coulombkraft abstoßen. Ja, und die Coulombkraft geht ja mit 1 durch r Quadrat und das Potential mit 1 durch r. Und das spiegelt genau dieses a hoch minus 1 Drittel wieder. Und dann gibt es noch einen Asymmetrieterm, in dem die Asymmetrie zwischen Protonen und Neutronen, beziehungsweise die Massenzahl dargestellt wird hier. Das heißt, je größer die Asymmetrie ist zwischen Proton und Neutron, desto weniger Bindungsenergie haben wir. Und dann gibt es noch ein Delta. Dieses Delta wird sehr wichtig bei Kernspaltung, welches Uran überhaupt spaltbar ist. Und dieses Delta ist ein Term, der kann entweder, der kann auch 0 sein, also 0 oder plus minus Delta. Und es hängt davon ab, ob der Kern gerade oder ungerade Anzahl von Nukleonen hat. Ja, und wenn ich jetzt, also im Endeffekt ist die Bindungsenergie damit ein Polynom in der Massenzahl, das kann ich plotten. Und wenn ich das dann mache, dann kommt so eine Kurve hier raus für die Bindungsenergie. Und die wird eben frei, wenn ich Atomkerne umwandle. Also zum Beispiel schwere Kerne spalte oder leichte fusioniere. Wobei nicht die ganze Bindungsenergie frei wird, sondern nur die Bindungsenergiedifferenz im Vergleich zu den Tochterkernen, die entstehen dabei. So. Also hier sieht man jetzt nochmal die Bindungsenergie, mal den richtigen Einheiten, nämlich ein MeV pro Kernteilchen gegen die Massenzahl. Und dann sieht man, das ist jetzt also gemessene Werte, ja. Deswegen das ist jetzt keine glatte Kurve mehr, da sieht man so ein paar Zacken drin. Aber selbst dieses einfache Modell repräsentiert eigentlich diese Kurve ganz gut. Allerdings diese ganzen kleinen A's, die ich gezeigt hatte, das sind Fit-Faktoren, die man aus Experimenten gewinnen muss, die nicht in der Theorie herleitbar sind. Und jetzt sieht man also, irgendwo bei Masse 60, bei Eisen, haben wir die maximale Bindungsenergie. Deswegen in normalen Sternen, bei denen über Fusionsprozesse sukzessive schwere Kerne aufgebaut werden, ist irgendwann Schluss bei Eisen. Danach hat der Stern definitiv keine Energiequelle mehr über Fusion. Deswegen kann ich in normalen Sternen kein Uran produzieren. Ja, das geschieht nur über Neutronen einfangen und dann sukzessive Zerfall, Beta-Zerfall, in eben zum Beispiel in stellaren Explosionen wie Supernovae. Okay, und jetzt kann ich aber, jetzt sieht man also, dass die Kerne verschiedene Bindungsenergien haben pro Nukleon. Und jetzt kann ich eben mich hier hinsetzen auf so einen Kern und kann den spalten und kriege dann leichtere Kerne, die in diese Region hier wandern. Und dann sieht man also, ich habe plötzlich Kerne hinterher mit höherer Bindungsenergie und diese Energiedifferenz wird dann frei. Umgekehrt kann ich mich hier vorne hinsetzen auf die leichten, fusioniere die zu schwereren und bekomme auch Kerne mit einer höheren Bindungsenergie. Wird auch wieder energiefrei. Diese Zacken hier übrigens, ja, das kann man erklären im Rahmen von einem anderen Modell, nämlich von einem Schalenmodell. Ja. Es gibt auch diese magischen Zahlen. Das sieht man besonders bei dem Helium 4 hier, ein doppelmagischer Kern. Der hat eine sehr hohe Bindungsenergie pro Nukleon entsprechend. So, als Beispiel mal für die nuklearen Energiequellen die Spaltung von Uran 235. Es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Uranisotopen. Die bekanntesten sind Uran 235 und 238. Und was man allerdings in unseren Reaktoren, die wir in Europa hier haben, nur spalten kann, ist Uran 235. Leider gibt es das nur zu 0,7% in dem Natururan. Und zwar, natürlich lässt sich auch Uran 238 spalten. Aber nicht mit den langsamen Neutronen in unseren Reaktoren. Das sind nämlich sogenannte thermische Reaktoren. Thermisch heißt, dass die Neutronen im thermischen Gleichgewicht sind mit dem Medium des Kühlmittels, also mit Wasser typischerweise. Das hat eine Temperatur von ein paar hundert Grad. Und damit haben wir Energien von im Bereich von einige 10 Millielektronenvolt, also sehr langsame Neutronen. Und da wird dieses Uran 235 sehr gut mitgespalten. Ja, und was entsteht dabei? Also das Uran 235 fängt also ein Neutron ein, dabei entstehen zwei in der Regel ungleich große Fragmente und im Mittel 2 bis 3 Neutronen und Energie, nämlich 220 MeV. Ja, und jetzt sieht man schon, kann man ganz gut erkennen hier, 220 MeV, Uraner 238, das ist ungefähr knapp ein MeV pro Nukleon gewinnen wir. Ja? Das sieht man also auch hier, wenn wir von hier hingehen nach irgendwo hier, ja, dann sieht man genau die Differenz, ungefähr 1, und deshalb mal die Anzahl der Kernteilchen im Uran. So, wenn ich ein Kilogramm reines Uran-235 spalten würde, dann kann ich jetzt ausrechnen, wie viel Energie das entspricht, ja, indem ich einfach die 220 MeV pro Reaktion nehme, multipliziere das mit der Anzahl der Atome in diesem Kilogramm Uran, ja, das sind irgendwie sowas wie um die 5 Mol rum, dann komme ich also auf 5 mal 10 hoch 32 Elektronenvolt, das kann ich in Joule umrechnen, das entspricht dann 25 Millionen Kilowattstunden. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit 1 Kilogramm Kohle verbrennen, ja, dann kommt da ein Faktor raus von 3 Millionen etwa. Ja, das heißt, die nukleare Bindungsenergie ist grob 10 hoch 6 mal größer als die chemische. Ist natürlich gut zu speichern. Ja, ich meine, 1 Kilogramm Uran ist ungefähr 50 Milliliter Volumen. Also ungefähr so ein doppelter Schnaps. Ja? Aufgrund der hohen Dichte. Ja? Die Wertigkeit ist mittel, ja, weil auch hier ist es wieder so ähnlich wie bei Kohle. Ich muss letztendlich Wärme erzeugen und die Wärme dann kann ich dann verwenden, um über thermodynamische Prozesse Strom zu produzieren. Wobei ich auch wieder grob 2/3 verliere. Jetzt kann ich aber nicht nur schwere Kerne spalten, sondern ich kann eben auch leichte Kerne fusionieren. Und es gibt eine ganze Reihe von möglichen Reaktionen. Die Reaktion, die am ehesten verfolgt wird momentan, weil sie technisch am einfachsten zu realisieren scheint, ist die sogenannte Deuterium-Tritium-Reaktion, bei der ein Helium-4-Kern entsteht und ein Neutron und 17,6 MeV. So, jetzt kann man sich denken, ach, das ist ja 10 mal weniger als bei der Spaltung. Aber die Massen, die beteiligt sind, sind noch viel kleiner. Ja, beim Uran 235 haben wir von 235 Kernteilchen geredet, die umgesetzt werden. Hier reden wir von 5 Kernteilchen. Ja. So, und das heißt, wir haben letztendlich pro Masseneinheit eine wesentlich höhere Energieausbeute nochmal. Und das kann man also auch hier ausrechnen. 1 Kilogramm Deuterium-Tritium-Gemisch, also vergaß ich zu sagen, Deuterium-Tritium sind einfach zwei Wasserstoffisotope. Ja, normaler Wasserstoff hat ein Proton im Kern und dann gibt es eben noch zwei andere Isotope. Einmal Deuterium mit 2 Nukleonen, also einem zusätzlichen Neutron, und Tritium hat 3 Kernteilchen, also 2 zusätzliche Neutronen im Kern. Tritium ist natürlich vorhanden, auch stabil. Ich habe jetzt nicht genau den Kopf, die Zahl, aber es liegt irgendwie im Bereich bei 0, irgendwas Prozent, 0,1%, 0,2% im normalen Wasserstoff, damit auch im Wasser. Und Tritium allerdings tritt nicht natürlich auf. Es ist radioaktiv und zerfällt mit einer ziemlich kurzen Halbwertszeit von 12,6 Jahren. Das heißt, Tritium muss ich irgendwie produzieren für die Spaltung. So, auf jeden Fall kann ich auch hier wieder bei einem Kilogramm von diesem Gemisch entsprechend ausrechnen, wie viel Energie da frei würde, wenn es fusioniert. Und da komme ich halt auf 95 Millionen Kilowattstunden und dann sieht man halt, dass die Energieausbeute erstmal in Form von Wärme viermal so hoch ist wie bei der Spaltung, ja, bezogen auf ein Kilogramm. Und wenn wir uns dann mit der Spaltung, mit der Fusion beschäftigen, dann geht es halt zum Beispiel um verschiedenartige Fusionsreaktionen und warum wir aber genau die eigentlich erstmal machen wollen und nicht die anderen. Dann geht es um den Primärbrennstoff. Das heißt im Endeffekt, der Primärbrennstoff, das sind die Stoffe, die ich reinsetze, um letztendlich Energie zu gewinnen. Das ist natürlich Deuterium, aber nicht Tritium. Weil Tritium muss ich erstmal erzeugen. Der Primärbrennstoff, so gesehen, ist Lithium. Und da kommen wir schon wieder an die nächste Baustelle, wo wir unser ganzes Lithium verbrauchen wollen überall. Hier steht zum Beispiel Lithium, aber es ist Lithium, zumindest bei der Reaktion. Ja, ich kann nämlich mit diesem Neutron, was hier rauskommt, wiederum aus dem Lithium, wenn es also das Neutron auf Lithium trifft, wir das Tritium produzieren. In einer Brutreaktion. Dann gibt es verschiedene Methoden, wie man Fusion angehen könnte. Und da ist die Frage, wie schließe ich eigentlich das ganze Objekt ein, wo die Fusion stattfinden soll. Und dann gibt es eben zum einen die Magnetfusion, wo ich ein relativ dünnes Plasma habe, also eine geringe Dichte, aber eine sehr lange, relativ lange Einschlusszeit. Oder die Trägheitsfusion, bei der ich eine sehr, sehr hohe Dichte produziere, also im Bereich von Megabar, aber dafür für sehr kurze Zeit im Bereich von Nanosekunden. Ja. Und da ist die Frage hier, wie kann ich überhaupt so ein Plasma so lange einschließen, dass vielleicht 100 Millionen Grad heiß ist? Und wie kann ich hier überhaupt solche hohen Drücke erzeugen? Für kurze Zeit. Ja, entsprechend, um auch das dann zu klären, geht es dann auch um solche Plasmaparameter und auch um das ganz wichtige Kriterium, das sogenannte Lawson-Kriterium. Das Lawson-Kriterium ist ein Kriterium dafür, wann so eine Fusionsreaktion von selbst zündet. Das heißt, selbstständig brennt. Das heißt, dass die Energie, die im Plasma drin stecken bleibt, ausreichend ist, um das Plasma so heiß zu halten, dass die Reaktionen aufrechterhalten werden. So, wenn wir uns jetzt mit Energiegewinnung bzw. eben Energieumwandlung beschäftigen, dann gibt es da gewisse Rahmenbedingungen, an die wir uns leider halten müssen. Dazu zählt zum einen eben der Energieinhalt in einem abgeschlossenen System, kann nicht verändert werden. Grundsätzlich gilt, dass eben Energie oder ein Teil von ihr in eine andere Form von Energie übergeführt werden kann. Und dass einzelne Umwandlungsschritte verlustbehaftet sein können und in der Regel auch sind. Und es kann prinzipiell, zumindest bei manchen Formen der Umwandlung, nur ein bestimmter Teil der Energie umgewandelt werden. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, das wird nicht mehr. Ja, das schöne Beispiel oder das wichtigste Beispiel dabei ist eben die Umwandlung von Wärme in Arbeit. Da sind wir auch schon bei den Hauptsätzen der Thermodynamik. Praktisch, nicht, also nicht alle Kraftwerke, natürlich Wasserkraft, also Wasserkraft, Photovoltaik, Niedertemperatur, Photothermik und was gibt es noch? Wind, die fallen nicht darunter. Aber alle anderen Kraftwerke, also auch Biomassekraftwerke, wo ich Biogas produziere, Gas, Öl, Kohlen, aber auch Kernkraftwerke, sind alles sogenannte thermodynamische Kraftwerke. Ja, das heißt, erzeuge ich irgendwie Wärme und daraus dann eben meine weiteren Energieformen. Und deswegen muss ich bei diesen Kraftwerken den Sätzen der Thermodynamik folgen. Und da gibt es mehrere Hauptsätze. Zum einen, der erste Hauptsatz, die Summe über alle Energieformen eines abgeschlossenen Systems bleibt erhalten. Das ist nichts anderes als Energieerhaltung oder man kann es auch prägnanter ausdrücken, es gibt kein Perpetuum mobile erster Art. Dann der zweite Hauptsatz, der ist sowas, was uns bei diesen thermodynamischen Kraftwerken ein bisschen in die Suppe spuckt. Der sagt Folgendes, aber bevor möchte ich noch zwei Begriffe einführen, nämlich die Begriffe der Exergie und Anergie. Ich habe irgendeine gewisse Energiemenge, beispielsweise die Wärme, die bei einem Kilogramm Kohle entstanden ist. Und die kann ich jetzt aufteilen in zwei Teile, nämlich einmal die Exergie, das ist die Teil der Wärme zum Beispiel, die in Arbeit umwandelbar ist. Und der Rest ist nicht in Arbeit umwandelbar, der geht letztendlich als Abwärme verloren. Und daraus kann man jetzt mit diesen Begriffen den zweiten Hauptsatz eben definieren. Und wenn ich jetzt Prozesse habe, das heißt, wenn es reversible Prozesse sind, das heißt zum Beispiel vollkommen verlustfreie Prozesse, ich habe also erstmal gar keine Reibung, die betrachte ich gar nicht, kann diese Wärme oder diese Energie nicht vollständig in Exergie oder letztendlich in Arbeit umgewandelt werden, sondern nur zum gewissen Prozentsatz, abhängig von zum Beispiel den Temperaturen, die herrschen. Das kann man auch so ausdrücken, dass es kein Perpetuum mobile zweiter Art gibt. Oder die Entropie in einem abgeschlossenen System kann nicht abnehmen. Es gibt tatsächlich Prozesse, bei denen die Entropie konstant bleiben kann. Ja, das sind zum Beispiel dann die sogenannten adiabatischen Prozesse. Aber die gibt es auch nicht in Perfektion in Realität. Dann gibt es auch noch eben das zusätzliche verlustbehafteten Prozesse, die natürlich dann immer noch oben drauf kommen zu diesem zweiten Hauptsatz. Den Herrn kennen Sie, vielleicht nicht vom Bild, aber vom Namen, der Herr Carnot. Der hat 1824 eine Maschine erfunden, also nicht tatsächlich gebaut, sondern virtuell erfunden. Und man konnte zeigen, oder er konnte zeigen, dass diese Maschine den höchsten Wirkungsgrad hat, den eine Wärmekraftmaschine überhaupt besitzen kann. Zumindest in so einem vierstufigen Prozess. So. Und eine Wärmekraftmaschine ist klar, das ist eine Maschine, die letztendlich Wärme in Arbeit umwandelt. Ja, dazu zählen Dampfmaschinen, Motoren, Turbinen und so weiter. Und wir werden dann auch sehen, bei den Wärmekraftmaschinen, also im Rahmen der fossilen Energieträger, dass es da spezielle Prozesse gibt, die wir Kreisprozesse nennen. Ja, die heißen nicht so, weil es unbedingt ein Kreis immer ist, sondern weil das ein geschlossener Prozess ist, der nach einer gewissen Anzahl von sogenannten Zustandsänderungen wieder am gleichen Punkt im Zustandsdiagramm ankommt. Und wir haben eine Abfolge von eben Zustandsänderungen in dem System, wo wir eben Druck, Temperatur oder Volumen ändern. Und da werden wir sehen, dass es da verschiedene Arten gibt, eben die Isentropen, die Isokoren, die Isobaren oder die Isothermen als wichtigste. Und im Rahmen von dem Carnot-Prozess ist es eben so, dass wir zwei Isothermen haben und zwei Adiabaten. Und das ist das PV-Diagramm. Genauso kann ich es aber auch im sogenannten TS-Diagramm darstellen, wo also Temperatur gegen Entropie aufgetragen wird. Und in dem sieht das Ganze sehr schön aus, weil die Isothermen, die sind natürlich waagrechte Linien hier, weil die Temperatur konstant ist. Und die Adiabaten hier sind senkrechte, weil die Entropie konstant bleibt. Und deswegen ist es ein schönes Rechteck. Und da kann man dann eben sehen, dass wenn ich so einen Prozess habe hier, dann ist die schraffierte Fläche, das ist die Arbeit, die die Maschine leistet. Das leere Stück da unten, das ist die Abwärme und die Gesamtfläche ist die Wärme, die ich reinstecke in den Prozess. Ja. Und dann kann man auch den Wirkungsgrad natürlich leicht ausrechnen. Ja. Der Wirkungsgrad ist im Endeffekt nichts anderes als das Verhältnis gegenüber das Verhältnis hier. Ja, und das kann ich dann über Temperaturen ausdrücken. Das heißt, es hängt im Wesentlichen oder hängt nur von den Temperaturen T1 und T2 ab. Je größer ich diese Differenz mache, desto größer wird der Wirkungsgrad. Das heißt, je kälter meine Auspuffgase sind und je heißer mein Verbrennungsprozess ist, desto höher wird der Wirkungsgrad. Und jetzt sieht man auch sofort, der Wirkungsgrad kann nicht gegen 1 gehen oder gegen 100%, weil es würde nur gehen, wenn ich entweder die Auspuffgase gegen 0 Kelvin gehen lasse oder die Verbrennungstemperatur gegen unendlich. Jetzt haben wir natürlich bei den Kraftwerken andere Prozesse. Wir werden also eine Reihe von Prozessen kennenlernen. Otto-Prozess, Dieselprozess, Joule-Thomson-Prozess und den Rankine-Prozess. Joule-Thomson sind Gasturbinen und Rankine ist der Dampfkraftprozess, der also in unseren typischerweise Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken stattfindet. Und die sehen halt ein bisschen anders aus und die haben auch einen kleineren Wirkungsgrad als der Carnot-Prozess, ist aber technisch realisierbar. Und da geht es dann auch zum Beispiel darum, wie kann ich einen höheren Wirkungsgrad erzeugen. Jetzt kann man sagen, ach ja, ich mache die Verbrennungstemperatur heißer, also mit Antwort den Dampf heißer. Ja, würde den Wirkungsgrad steigern. Aber das Problem ist, wir sind momentan in dem heutigen, wirklich bei modernen Kraftwerken, inzwischen bei Dampftemperaturen von 575 Grad. Und dann kriegt der Dampf unangenehme Eigenschaften, er wird stark korrosiv zum Beispiel plötzlich. Ja? Und das halten die Stähle gar nicht mehr aus. Ich brauche also neue hochfeste Stähle, die ich eh schon brauche, ja, auch bei 500 Grad schon. Und deswegen muss ich mir andere Tricks raussuchen, wie ich die Ertrag steigern kann oder den Wirkungsgrad. Wir haben gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Tricks, die man machen kann. Und moderne Kohlekraftwerke erreichen also heute Wirkungsgrade so die allerbesten, so bis an die 45% rum. Ja, was schon sehr gut ist. Die alten Kohlekraftwerke haben so 30% geliefert. Aber wir werden auch sehen, dass jedes Prozent mehr immer mehr kostet, immer schmerzhafter wird vom Aufwand. So, wenn wir Energie umwandeln, zum Beispiel eben Kohle in elektrischen Strom, naja, wir als Verbraucher merken das nicht, ja. Der Strom kommt aus der Steckdose, die Kohle kommt im Zug irgendwie an und da hinten steht das Kraftwerk, da dampft es ab und zu ein bisschen draus, ja. So, jetzt ist es natürlich so, dass da natürlich das mit gewissen Emissionen und Verbrauch von Ressourcen verbunden ist, ja. Und wenn ich mal so ein typisches Kraftwerk nehme, also das ist schon ein bisschen größeres Kraftwerk, so ein 740 Megawatt Steinkohlekraftwerk, also was 740 Megawatt elektrische Leistung liefert, das sind meistens heutzutage zwei Blöcke dann, dann ist Folgendes, und zwar pro Stunde sind diese Werte, brauche ich 2,3 Millionen Kubikmeter Luft, 2000 Tonnen Wasser, 240 Tonnen Kohle, 12 Tonnen Kalkstein, 880 Gramm Kalk, 700 Kilogramm Ammoniak, 240 Gramm Salzsäure, 140 Gramm Eisenchlorid, Natronlauge und so weiter und so weiter. Jetzt kann man sich überlegen, warum brauche ich dieses ganze Zeug eigentlich hier da, ja? Der Hauptgrund ist der, dass wir das Abgas nicht einfach so komplett rauslassen wollen, so vollkommen unbehandelt. Denn da steckt eine ganze Menge Mist drin. Früher hat man das so gemacht, klar, also in den 50er Jahren, da ist alles einfach so rausgeblasen worden. Das hat sich irgendwann gerecht. Ja. Sie ist nur ein bisschen jünger. Aber Sie, kennen Sie das Wort Waldsterben noch?
Ja.
Das war so in den 80er Jahren ganz, ganz, ganz Riesenthema. Anfang der 80er Jahre. Wo wirklich teilweise speziell so in den Bereichen so Böhmerwald, aber auch Erzgebirge, süddeutschen Raum, Südosteuropa wirklich die Wälder abgestorben sind. Weil die Böden übersäuert sind. Aufgrund von dem Schwefeldioxid, was da rausgekommen ist. Weil in der Kohle ist Schwefel. Und zwar nicht wenig, das geht in ein paar Prozentbereich. Und der Schwefel verbrennt natürlich zu SO2. Und in der Luft mit Wasser verbindet es sich zu schwefeliger Säure. Ja, und das führt also dann eben zu einer Übersäuerung der Gewässer und auch eben dann zum Absterben der Bäume langfristig. Und es war wirklich so, dass teilweise ganze Bergkuppen komplett schon kahl waren. Und zusätzlich ist es so, dass eben eine ganze Menge an anderen Stoffen rauskommt, Asche. Und die Asche in dem Kohlekraftwerk, die sollte man auf jeden Fall rausfiltern. Denn sonst könnte es sehr unangenehm sein. Hat man früher auch nicht gemacht, ja. Das macht man auch erst seit ungefähr 30 Jahren oder so, 40 Jahren. Ich sage jetzt mal eine kurze Geschichte, die wird noch genauer erläutert dann bei den nuklearen Energiequellen. Jetzt werden Sie sich wundern, was hat Kohle mit nuklearen Energiequellen zu tun. In der Kohle ist Uran drin. Das liegt einfach daran, dass Pflanzen oder bestimmte Pflanzen, aus denen der Kohle entstanden ist, Uran anreichern. Ja, so wie die Tabakpflanze zum Beispiel Polonium-210 anreichert. Raucher bekommen also zusätzlich Radioaktivität ab durch das Polonium da drin. Oder bestimmte Pilzsorten zum Beispiel gerne Cäsium aufnehmen. Ja. Ja, und so ist es eben, dass Bäume oft höheren Urangehalt haben, also höher als im Untergrund im Eigentlichen. Und da ein Baum ja sehr lange lebt, reichert sich es auch entsprechend an. So, wenn ich jetzt daraus Kohle wird, nicht verbrenne die, ist das Uran immer noch drin, weil das Uran lebt sehr lange. Es hat Lebensdauern von eben teilweise Milliarden von Jahren. Ja, und wenn ich jetzt diese Asche einfach rausblase, dann geht das Uran in die Luft. Jetzt könnte man denken, ach, das ist ja nicht so viel. Es ist immerhin so viel, dass die USA in den 60er Jahren aus ihren Kohlekraftwerken 60.000 Tonnen Uran gewonnen hat. Das ist der Welt ein Jahresbedarf. Ja. So, und deswegen ist es gut, dass man den Staub da rausfiltert. Also so ein Kohlekraftwerk emittiert mehr Radioaktivität als ein Kernkraftwerk. Moment, bevor es Protest gibt, im Normalbetrieb. So, ja. So. Okay, auf jeden Fall, das muss ich alles reinstecken. Dann kommt hier die elektrische Energie raus nach einer Stunde und das kommt auch noch mit raus. Ja? So, also ich habe 2,5 Millionen Tonnen Rauchgas erstmal. Entschuldigung, Kubikmeter. Ich habe dann 1000 Tonnen verdampfen. Das sieht man an den Kühltürmen dann, wenn es da Wolken bildet. 700 Tonnen Abwasser. Ich habe 17 Tonnen Gips pro Stunde, die da entstehen. 16 Tonnen Flugstaub, Schlacke und eben der Strom. Und der Gips, ja, ich habe eine Ahnung, wo der herkommt, warum da plötzlich Gips entsteht.
Aus dem Kalkstein?
Ja, mit dem Schwefel zusammen. Da wird der Schwefel gebunden. Ja, und da steckt auch noch Wasser drin, deswegen fehlt hier 300, deswegen fehlt ja hier, da fehlt also noch ein bisschen Wasser. Das liegt daran, dass in dem Gips dann später Wasser drin steckt natürlich, ja, sowohl gebunden als auch, weil es ja ganz trocken ist. So, ich muss gerade mal auf meine Uhr gucken. So, also, Sie sehen also, Energieumwandlung ist unter Umständen mit Emissionen und Ressourcenverbrauch verbunden. Und wenn wir unseren heutigen Energiemix in Deutschland nehmen und einfach mal schauen, einer wird 75 Jahre alt, ein Bürger, und was er dann so ausstößt, umgerechnet. Ja, und dann sind es also 700.000 Kilogramm Kohlendioxid, 5.500 Kilogramm SO2, die dann letztendlich zum Großteil in Gips umgewandelt werden, und 17.000 Kilogramm Asche. Das ist also mehr, als Sie an Hausmüll produzieren, auf jeden Fall, diese Zahlen. Ich werde Ihnen mal irgendwann, also bei den Solarenergie, werde ich Ihnen was Lustiges zeigen. Da gibt es nämlich einen CO2-Rechner im Internet. Und da können Sie selbst mal ausrechnen, zumindest so, weiß nicht genau, das ist aber, ich denke mal, so bis mit 10% passt das ganz gut, wie Ihr CO2-Ausstoß ist, jährlich. Und das vergleichen mit dem Rest der Bevölkerung. Und dann müssen Sie ganz ehrlich sein, wenn Sie fliegen und solche Sachen machen. Ja? Und also in Deutschland ist es so, es sind ungefähr 11 Tonnen CO2 pro Person. Ganz grob. Und wenn Sie jetzt das dann so eingeben, dann muss man also einen Lebensstil und ob man eher konsumorientiert ist oder wie viel man fliegt und welche Strecken man fliegt, ob man jetzt eher einen Kleinwagen hat oder ein großes Auto, wie viele Kilometer man fährt und Raumtemperatur, alles geht damit ein und wird dann umgerechnet. Und das kann dann relativ schnell beschämend sein. Ja? Ich zeige Ihnen dann meine Rechnung, ja? Ich bin dann so frei. Und da kam sowas raus wie 55 Tonnen CO2 statt 11. Ja? Lag allerdings nicht nur an mir, das waren vor allem Dienstreisen. Ja? So, wenn wir jetzt 100% Atomstrom hätten in Deutschland, und Sie kennen diese Problematik mit dem Atommüll, hier muss ich mich gleich entschuldigen, wenn ich Atommüll sage, es sind auch keine Atomkraftwerke, eigentlich ist ein Kohlekraftwerk ein Atomkraftwerk, ja, wenn man es so ganz, ganz streng nimmt, ja, und das ist eigentlich ein Kernkraftwerk, ja, und so ist es eigentlich Abfälle aus Kernreaktoren, aber ich werde trotzdem das Atom manchmal nennen. Ja. Also wenn wir also 100% Atomstrom hätten, dann sind nach 75 Jahren pro Person das als Abfall da, im Vergleich. 300 Gramm Spaltprodukte und 10 Gramm Strukturmaterial. Ja. Das heißt, das hier ist wirklich praktisch von den Brennelementen. Und das hier ist im Wesentlichen aktiviertes Material vom Reaktorkern, ja, was einfach auch mit der Zeit radioaktiv wird. Und da wird es also uns auf jeden Fall eine Stunde beschäftigen, was kann man mit diesem Müll machen. So, und jetzt kommen wir zu ein paar wichtigen Begriffen. Nämlich den verschiedenen Energieformen im Sinne von Primär-, End- und Nutzenergie. Und Die Primärenergie ist erstmal das Angebot an Energie vor einer jeglichen Umwandlung. Ja, eben, das ist die Bindungsenergie in dem Uran, das ist der Brennwert von Kohle und dergleichen. Und dann haben Sie irgendeine Umwandlung, eine Verbrennung zum Beispiel, und danach eine Umwandlung in Strom. Und dann gibt es die Endenergie, und das ist eben die Energie nach der vom Nutzer bestimmten Energieumwandlung. Das heißt also, es ist nicht die Energie nach der Verbrennung, sondern es ist die Energie nach der Stromproduktion, also die Energie des Stroms. Weil das wollen sie ja haben in dem Kraftwerk, die wollen sie ja gar nicht, die wollen den Strom haben. Die Nutzenergie ist dann die Energie, die der Verbraucher tatsächlich nutzen kann. Weil die Energie, die im Kraftwerk produziert wird, die kommt nicht bei ihnen letztendlich an für das, was sie haben wollen. Denn hier ist es so, wir haben noch eine Transformation oder mehrere Transformationen von 12 kV auf 380 kV, runter auf 20 kV, auf 230 Volt und so weiter. Das kostet, wir haben lange Strecken zu überbrücken, das kostet alles Energie, Verluste. Und dann ist es eben so, dass Sie auch gar nicht alles verwenden können. Also wenn Sie zum Beispiel kochen, dann nutzen Sie nur einen gewissen Teil dieser Energie wirklich für die Erwärmung der Speisen. Der Rest geht in den Raum. Also die Nutzenergie ist die Energie, die wir wirklich verwenden für den Zweck, für den es gedacht ist. So. Und was meinen Sie wohl, wie das Verhältnis ist von diesen drei Energieformen? Wenn das da unten 1 ist. Kleiner Tipp, die Zahl ist größer als 1 hier. 100. Noch ein Angebot. Tausend. Ja, dann hätte man wirklich ein Problem, glaube ich. Ja. Es ist 3 zu 2 zu 1. Das ist fast schon ein Naturgesetz. Das gilt eigentlich schon seit Jahrzehnten so. Ändert sich praktisch nicht, ja, also in der zweiten Nachkommastelle. Und zum Zweiten, es gilt tatsächlich überall. Ob ich jetzt in Deutschland, EU oder die ganze Welt betrachte. Das können Sie nicht merken. Das sollen Sie sich merken. Primärenergie zu Endenergie zu Nutzenergie 3 zu 2 zu 1. So, das ist ein etwas wirres Bild. Ja. Das sind nämlich die Energieflüsse von Primär-, End- und Nutzenergie in Deutschland. So. Also die absoluten Zahlen spielen ja gar keine Rolle jetzt, ja, sondern es geht eher so um die Größenordnungen. Hier oben fängt es an. Das ist die Primärenergie, die Deutschland verbraucht, 100%. Und das, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt, die sind jetzt schon ein bisschen älter, war bestimmt 10, über 15 Jahre alt, ändert aber nichts an einem Grundsätzlichen. Der eine Balken ist vielleicht ein bisschen dünner, ein bisschen dicker geworden, aber das sind keine dramatischen Verschiebungen um 10% oder sowas. Also grundsätzlich gilt immer noch, wir haben vorwiegend fossile Energieträger. Kernenergie und ein bisschen was Sonstiges. So. Wir haben ziemlich wenig Sonstiges übrigens, ja. Und das liegt vor allem daran, im Strom haben wir natürlich inzwischen relativ hohen Anteile an regenerativen Energien. Aber Strom macht nur ungefähr 20% der Energie aus. Der größte Teil der Energie fließt in die Heizung und Verkehr, in der Summe. Ja, und das ist fast alles fossil. So, jetzt sieht man entsprechend von diesen verschiedenen Energieträgern fließt ein erklecklicher Teil in die Kraftwerke rein erstmal. Ja. Und hinten dran kommt allerdings nur noch etwa 30% der Energie raus. Der Rest sind Verluste. Ja. So. Und
70 kommt raus. 30.
Entschuldigung, alles klar. Nee, haben Sie vollkommen recht. Genau. Also hier, das sind die Verluste. Genau, das sind also 30% Verluste schon erstmal. Dann haben wir noch 70% übrig als Endenergie. Und das teilt sich jetzt auf entsprechend auf die Industrie, Verkehr, Kleinverbraucher und Haushalte. So, wobei ich nicht genau weiß, was Kleinverbraucher und Haushalt unterscheidet. aber okay, der Autor wird sich was dabei gedacht haben. Auf jeden Fall haben wir halt ungefähr hier so diese vier Blöcke, die in der Summe 70% der Primärenergie ausmachen und jetzt die Endenergie darstellen. Und diese Endenergie, die ist jetzt wieder quasi verschmolzen, das ist jetzt sozusagen hier, das sind diese vier Balken hier, es geht also jetzt quasi so weiter hier oben hin. Und jetzt geht eben entsprechend, sieht man wieder die neuen Verluste bei der Umwandlung von Endenergie zu Nutzenergie. Ja? Und da sieht man eben hier, dass es eben hier dieser schwarze Bereich nochmal die Verluste darstellt. Und dieser Pfeil da unten die Nutzenergie, ungefähr knapp 5 Petajoule. Wenn ich jetzt hier knapp 15 habe, dann sieht man sehr schön das Verhältnis von 1 zu 2 zu 3. Wie das jetzt genau im Einzelnen hier, warum das alles diese ganzen einzelnen Wege da geht, ja, das wird jetzt natürlich viel zu weit führen, ja, weil es gibt ja sehr, sehr viele Prozessstränge, ja, von der Industrie, wo also Industrie zum Beispiel gezielt auch Energie einsetzen muss, um bestimmte Stoffe herzustellen. Oder auch zum Beispiel fossile Energieträger nimmt, um daraus Plastik herzustellen. Deswegen hier gibt es so einen nicht-energetischen Verbrauch. Ja? Und das ist eben genau der Verbrauch dafür. Das heißt, um Kunststoff herzustellen, brauche ich Erdöl, was natürlich ein Primärenergieträger ist, was aber nicht für die Energieproduktion oder Umwandlung verwendet wird. So, dann haben wir noch einen wichtigen Begriff zu klären. Habe ich noch 5 Minuten? Na, vielleicht noch gar noch 2. Nämlich erstmal den Wirkungsgrad, den sollten Sie auf jeden Fall kennen, natürlich aus Ihrem Studium. Das ist nichts anderes als das Verhältnis der nutzbaren Energie nach der Energieumwandlung zu der eingesetzten Energie vor der Umwandlung. So. Und der kann natürlich nicht mehr als 1 sein, logischerweise. Dummerweise ist es so, dass ich meistens, wenn ich einen Energieträger habe und ich habe irgendwann am Schluss die Energie, die ich wirklich verwenden möchte, an meinem Ort, dann habe ich eine ganze Kette von Umwandlungen oder auch Transporten. Und da geht jedes Mal ein bisschen was verloren. Und jeder Schritt, bei dem ich was verloren gehe, den muss ich als Produkt da einrechnen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel 2 Schritte habe, der eine hat 90% Wirkungsgrad, der andere hat auch 90% Wirkungsgrad, dann kommt raus, Gesamtwirkungsgrad 81%. Ja? Die Zahl geht deswegen sehr schnell nach unten, was noch übrig bleibt. Ich habe also immer eine Wirkungsgradkette über das Produkt der einzelnen Wirkungsgrade. Und das muss ich immer berücksichtigen. Zum Beispiel eine Leuchtstofflampe, die ja schon relativ effizient ist, ja, wesentlich effizienter als eine normale Glühbirne. 100% stecke ich rein, und zwar als Kohle, das ist die Primärenergie. So, dann habe ich hier den Kraftwerksbereich. Da habe ich Verluste, da habe ich im Ofen ein bisschen was an Verluste, im Dampferzeuger, in der Turbine vor allen Dingen und in den thermodynamischen Prozess. Dann habe ich am Generator was und das Kraftwerk braucht noch ein bisschen was von Eigenverbrauch. So, dann habe ich nur noch 45% übrig. Jetzt muss ich diese Energie transformieren, Hochspannung zum Beispiel, und muss es transportieren. Ja, und dann fallen nochmal ein paar Prozent weg. Dann bleiben noch 42% beim Endverbraucher. So, jetzt hat diese wird natürlich mit elektrischer Energie betrieben, produziert Licht, aber leider nicht mit einem besonders hohen Wirkungsgrad, sondern mit einem Wirkungsgrad von 14%. Zum Vergleich, Glühbirne hat ungefähr 3%, so eine ganz normale Glühbirne. Also habe ich hier noch 36% Abwärme bezogen auf die 100% vorher. Ja? So, am Schluss bleibt noch 6% Nutzenergie, Licht übrig. Das heißt, von der Energie, die ich als Kohle reingesteckt habe, wird es in 6% Licht umgewandelt. Bei der Glühbirne bin ich ungefähr bei 1%. So, und jetzt kommt die letzte 2 Folien. Der Energieendefaktor, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Leider ist er etwas schwammig. Also nicht schwammig, es ist ein weicher Begriff, das ist das Problem. Wirkungsgrad ist eine knallharte Zahl. Ja? Der Wirkungsgrad beschreibt nämlich nur die Effizienz der Umwandlung selbst und des Transportes. Aber es werden keine Aussagen zur Effizienz des Gesamtsystems gemacht. Ich muss ja dieses Kraftwerk auch bauen. Ich muss es betreiben und wieder abreißen. Dafür brauche ich auch Energie. So, ich brauche also, oder ich muss berücksichtigen, den Bau und den Betrieb von irgendeiner Anlage. Und zwar von jeder, sei es eine Photovoltaikzelle, sei es ein Kernkraftwerk, vollkommen egal. Ich muss die Brennstoffe fördern und transportieren. Ich muss die Energieträger veredeln, zum Beispiel aus Rapsöl Biodiesel machen, Uran anreichern und so weiter. Ich habe Umweltschutzmaßnahmen. Ja, so ein großes Kohlekraftwerk da hinten, mehr als die Hälfte des Volumens von einem Kraftwerk ist inzwischen Umweltschutzmaßnahmen. Ich muss die Abfälle entsorgen und ich muss die Anlage abreißen. So, und das muss ich mit in die Bilanz reinstecken. Deswegen gibt es einen Energieerntefaktor. Das ist das Verhältnis aus der Energieerzeugung während der Lebensdauer der Anlage geteilt durch den Primärenergieaufwand für den Bau, die Wartung und die Entsorgung. So. Wenn die Zahl kleiner als 1 ist, dann habe ich eine Energiesenke. Es muss immer größer als 1 sein. Ja? Also sonst könnte ich die Energie, die ich hier unten reingesteckt hätte, auch direkt verwenden. Das Problem ist jetzt, wenn ich sage weiche Größe, diese Größe kennt in der normalen Bevölkerung niemand, außer Leute, die sich gezielt mit dem Thema beschäftigen, aber das ist eine Minderheit. Die Politiker scheinen sie manchmal zu kennen. Zumindest kann man diese Größe manipulieren. Das ist das Problem bei der Sache. Ich kann nämlich zum Beispiel bestimmte Sachen einfach weglassen und die anderen Energieträgern anhängen. Ja? Weil die Frage ist, was nehme ich denn alles mit rein? Ja? Lasse ich die Raffinierung oder die Veresterung weg von Rapsöl zu Biodiesel, was Rapsmethylester übrigens ist? Oder nehme ich den Treibstoff nicht dazu, den ich gebraucht habe, um das Feld zu bestellen? Und deswegen ist es eine etwas weiche Größe, was man immer damit reinnimmt. Aber es ist eine sehr wichtige Größe, weil diese Größe tatsächlich angibt, wie viel Energie, die im Vergleich zu dem, was ich reinstecken musste, geliefert wird. Und es ist eine wichtige Sache, nimmt man die Primärenergie der Brennstoffe mit rein oder nicht? Im Regelfall wird sie nicht mit reingenommen. Hat natürlich dann Nachteile für die nicht regenerativen Energien. Aber wenn ich hier unten im Nenner noch den Primärenergieinhalt der Kohle reinnehmen würde, dann ist klar, dass natürlich der Energieerntefaktor kleiner als 1 sein muss. Ja? Dann hätten nur die regenerativen einen größer als 1. Also im Regelfall nimmt man nicht den Energieinhalt mit rein, weil man argumentiert, die Energie ist ja da. Also die muss ich nicht extra reinstecken, sondern die liegt in der Erde. Ich nehme nur die Energie rein, die ich brauche, um die Energie in der Kohle mir nutzbar zu machen, durch Förderung, Bau des Kraftwerks und so weiter. Okay, hier machen wir mal Schluss und bis nächste Woche.